Playback. Neue Wörter für ein altes Geschäft. Ein elektronischer Raum im physischen Raum.
Playback. Willkommen zu O-Ton Playback bei Radio Dreieckland. Heute Gerhard Hahnloser, Geschichte und Wirkung der Antideutschen. Ein Vortrag vom 14. April 2024 in der Lunte in Berlin, unterstützt von der VVN-VDA, Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Verband der Antifaschistinnen und Antifaschisten Berlin.
Meine Beschäftigung mit Ihnen und die Beschäftigung war immer eingebettet im Grunde in eine Ideologiekritik von, man könnte es marxistisch sagen, Überbauphänomenen. Also eingebettet in eine Kritik herrschaftlicher Ideologien und eine Reflexion darauf, inwieweit gewendete Linke, nach rechts gewendete Linke, teilstaatlicher wie parastaatlicher Agenturen werden konnten und es noch heute werden können. Für mich steht die sogenannte antideutsche Ideologie aktuell im Zentrum der deutschen Staatsräson. Antideutsche waren, das hat man vielleicht auch vergessen, zumindest ab einer gewissen Zeit im Grunde immer Superdeutsche, nur nahm man sie nicht so wahr und sie selbst wollten sich auch nicht so wahrnehmen. Wie das alles passieren konnte, möchte ich im Folgenden vielleicht diskutieren und auch ein bisschen erhellen. Als 1989, 90 die DDR unterging, geriet im Grunde die bundesrepublikanische Linke sehr stark ins Schlingern. Das schlagartig unter Federführung des ewigen Bundeskanzlers Helmut Kohl dicker gewordene Deutschland stellte eine eminente Bedrohung dar, nicht nur für andere Länder, nicht nur für alles, was als undeutsch erachtet werden konnte, sondern eben auch für die Linke selbst. In den frühen 90er Jahren war nicht zuletzt deshalb eine sich selbst als antideutsch definierende Stimmung und Haltung innerhalb der radikalen Linken weiter verbreitet als gedacht. Es gab eine Anfangsparole, nie wieder Deutschland, und die schien ja doch auch in dieser Zeit affektiv, kann man sagen, berechtigt zu sein, angesichts einer Explosion von Alltagsrassismus, die der deutschen Wiedervereinigung auf den Fuß folgte. Ich erinnere kurz, die Pogrome von Rostock und Hoyerswerda, die sprunghafte Zunahme antisemitischer Friedhofsschändungen und ein Erwachen neuer Großmachtbestrebungen, die jetzt ihren Höhepunkt erreichen. Dies alles zeigte, dass die alarmschlagende Kritik an Deutschland während der Wiedervereinigungszeit, die im Ausland auch zu vernehmen war und eben auch von relevanten Teilen der außerparlamentarischen Linken artikuliert wurde, prophetisch war. Ich möchte erinnern an eine große Frankfurter Demonstration am 12. Mai 1990 unter der Parole Nie wieder Deutschland, Demonstration gegen deutschen Nationalismus, gegen die Kolonisierung Osteuropas und gegen die Annexion der DDR. Da haben sich ganz unterschiedliche Gruppen zusammengefunden, ein paar seien benannt, beispielsweise die Münsteraner Grünalternative Liste, die Kölner Nicaragua Koordination, ein Duisburger antiimperialistischer Kongress, aber natürlich auch die MLPD und der Bund Westdeutscher Kommunisten und andere. Also man sieht schon damals die aus dem Zyklus von 68 folgende herrührende Linke machte mit antideutschen, wenn man so will, Parolen gegen die Wiedervereinigung mobil. Ich habe es damals eben, Rüdiger hat es dankenswerterweise schon gesagt, 1990, Bertholdsbrunn in Freiburg, mitbekommen, auch da nie wieder Großdeutschland. Und ich möchte aus einem damaligen Aufruf mal kurz zitieren. Alles, was jetzt passiert, ist der fruchtbare Boden für die Offensive von deutschem Nationalismus und Rassismus. Die Antwort in dem Flugblatt zu dem Aufruf 1990 atmete den Geist der Subversion und des linken Radikalismus. Zitat: Wahlboykott, Streik, Demos, alltägliche Verweigerung sind wichtige Negationen des Bestehenden. Ebenso muss die Verwirklichung der Utopie einer befreiten Gesellschaft versucht werden. Es ist alles dran zu setzen, dass eine radikale außerparlamentarische Opposition, ein Widerstand von unten, gegen das kapitalistische System Konturen annimmt. Widerstand ist die Verweigerung, die Sabotage. Widerstand ist, Häuser besetzen, verstopfte, stinkende Straßen zu blockieren, wir sind im Jahr 1990, sich die Plätze und Dinge selbstbestimmt anzueignen. Widerstand ist, jetzt wird es pathetisch, menschliche Wärme, das Verbrechen der Vereinzelung, Widerstand ist Solidarität mit denen von uns, die sie in die Knäste stecken, ist Solidarität überhaupt. Wenn wir das im Ohr haben und es vergleichen mit antideutschen Texten, die in den Jahren danach zu lesen waren, merken wir, da ist nichts mehr wiederzuerkennen von diesem Impetus. Es ist klar, also hier macht das gesamte radikale linke Milieu in Erinnerung der subversiven Bewegungen ab 1968, Häuserbesetzung, 80er Jahre und so weiter und so fort, auch das antiimperialistische Milieu der damaligen Zeit gegen Großdeutschland mobil, und tatsächlich wurde auch in der damaligen Zeit ein sogenanntes neues Viertes Reich befürchtet. In der Anfangszeit der 90er Jahre war die antideutsche Kritik, die auch in einer Zeitschrift namens Konkret gepflegt wurde, noch eine Form radikalisierter linker Politik angesichts einer sie überrollenden historischen Entwicklung. Demnach spitzte die antideutsche Linke in ihrem Bedürfnis, die Wiedervereinigung als offizielles Staatsprojekt abzulehnen, die im linken Milieu stets eingeübte Subversionspraxis und Haltung radikaler Kritik am Bestehenden lediglich auf Deutschland und die neue Situation zu. Doch in den darauffolgenden 10, 20 und 30 Jahren gab es eine so rasche und schnelle Entmischung und Neuzusammensetzung dieser Linken, eine Verabschiedung alter gemeinsamer Standpunkte und Konsenspositionen, wie man es in den Umbruchsmoment 1989-90 im Grunde noch nicht für möglich gehalten hätte. Und da spielt eben diese Zeitschrift Konkret ansässig in Hamburg auch eine wichtige Rolle. Denn dort trommelten neben anderen wichtigen Intellektuellen, die man nicht mehr ganz der Linken zuordnete, erwähnt sei Hans-Magnus Enzensberger oder Wolf Biermann, dort trommelten tatsächlich Linke für den Golfkrieg 1991. So verkündete der Ende 2019 verstorbene Konkret-Herausgeber Hermann L. Kremlitzer anlässlich des US-Kriegs gegen Saddam Hussein, Zitat, dass hier einmal aus falschen Gründen und mit falschen Begründungen das Richtige getan zu werden scheint. Hört sich dialektisch an, ist es aber nicht. Immer sollte der Westen, das schlief sich sozusagen ein, immer sollte der Westen, dem eine vernünftige Logik und höhere Zivilisiertheit attestiert wurde, gegen außereuropäische und vornehmlich dann im arabischen Raum ansiedelte Despoten, Gangs und Cliquen mit militärischen Mitteln vorgehen. Anhand von drei wichtigen weiteren Protagonisten, oh, jetzt sind wir schon zu weit, vielleicht nochmal eins zurück, oder es gibt einen Sprung in den, ja, nicht so wild. Anhand von drei wichtigen weiteren Protagonisten der antideutschen Szene lässt sich der antideutsche, ich nenne es Bellizismus-Diskurs, also ein Ja zum Krieg, verdeutlichen. Da ist zum einen Wolfgang Poort, Publizist und aus der späten 68er-Bewegung Frankfurts entstammend. Er hielt der Friedensbewegung der frühen 80er Jahre vor, sie sei von anti-amerikanischen Motiven geleitet. Das konnten, hier sitzen ja einige ältere Protagonisten vielleicht auch dieser Bewegung, das musste nicht unbedingt von Wolfgang Poort stammen, sondern das konnte man seinerzeit auch von jedem CDUler hören, man konnte es sozusagen auch in jeder rechtsgestrickten Zeitung wie der FAZ oder ähnlichen lesen. Aber Wolfgang Poort hat es eben als Linker betrieben und konnte dann eben auch in der Zeit mit diesen Invektiven gegen die Friedensbewegung aufwarten. Also, sie sei anti-amerikanisch, argumentiere antisemitisch, wenn sie Israel kritisiere, und er erfand den Begriff der, und das ist ein, das sollte man aufhorchen, der deutsch-nationalen Erweckungsbewegung. Wohlgemerkt für die Friedensbewegung. Man möge das aktuell überprüfen, wer hier gerade seine deutsche kriegstüchtige Erweckung findet und wer dagegen steht. Und zwar, man muss sich ja leider sagen, marginal dagegen steht, es sind eben die Reste der Friedensbewegung, die sich gerade gegen die Kriegstüchtigkeit an den verschiedenen Orten der Friedensbewegung, Ostermärsche und so weiter noch artikulieren. Das sozusagen von einem Protagonisten der Antideutschen. Ein anderer, Joachim Bruhn, ebenfalls verstorbener Verleger des sogenannten Sayyidah-Verlags aus Freiburg. Er konstruierte im lokalen und überregionalen Rahmen und Raum sogenannte linke Antisemiten der antiimperialistischen Szene. Denen unterstellte er, dass sie vollends entweder in der Tradition des Stalinismus stehen würden oder in der Tradition des deutschen Faschismus selbst. Von ihm stammt dann auch später ein apodiktischer Satz: Jede Kritik am Staat Israel ist antisemitisch. Naja gut, auch solche Sätze und solche Haltungen sind nichts von gestern und nichts von einem speziellen Verleger aus Freiburg im Breisgau, sondern man kann diese Haltung eigentlich mittlerweile überall finden. Erwähnt sei noch eine ebenfalls publizistisch recht rege und aktive Figur, Jürgen, also aktuell auch rege, Jürgen Elsässer. Der entstammt dem Kommunistischen Bund, ist mittlerweile ein knallharter Rechtsradikaler, Redakteur der Zeitung Kompakt. Er gab 1990 die wichtigsten Parolen der antideutschen Szene aus, jede linke Politik habe antideutsch zu sein, und er sprach besonders gerne von den Proletariern, mit denen man nichts zu tun haben wolle, also ein etwas dümmliches Wortspiel aus Proletarier und Arier. Also Klassenkampf sei völkisch, wer es mit dem Proletariat hält, wäre im Grunde nationalistisch. Nun, das sagte Jürgen Elsässer, heutzutage hält er es mit den Ariern und eben nicht mehr mit dem Proletariat, mit dem er es eben schon damals in den 90er Jahren nicht gehalten hat. Halten wir fest, vielleicht jetzt die Definition, die Antideutschen sind eine aus der Linken kommende politische Strömung, die sich von Kernbestandteilen des um 1968 entwickelten Denkens verabschiedet haben, Internationalismus, Antiimperialismus, sukzessive dann auch den Antikapitalismus und die von einer Perspektive der Überwindung der kapitalistischen Gesellschaft durch eine von den unteren Klassen getragene Bewegung nichts mehr wissen wollen. Gut, jetzt ist das sozusagen durchaus üblich, dafür gibt es ja auch andere Absatzbewegungen einer antagonistischen Linken, aber es kommt, kann ich euch jetzt schon verraten, mit den Antideutschen eigentlich noch schlimmer. Wären sie denn nur das gewesen, dann wären sie sozusagen frustrierte Ex-Linke, aber nein, der Weg geht noch weiter. Zum Milieu, das schließlich die Linke prägen sollte, wurden die Antideutschen vor allem nach dem 11. September 2001 und mit dem War on Terror der Bush-Administration, der schließlich auch im Irakkrieg 2003 kulminierte. Die Anschläge von Al-Qaida wurden als, und jetzt kommen so verquaste Parolen, wurde als barbarischer Antikapitalismus rezipiert. Keine Ahnung, wie die Publizistinnen und Publizisten darauf gekommen sind. Und die Motivlage der Anschläge wurde hauptsächlich in einem Antisemitismus ausgemacht. Al-Qaida, antisemitisch, ja, sicherlich gegen Juden und Kreuzfahrer findet sich in Texten von Al-Qaida, aber man müsste schon ein bisschen mehr sagen zum Hintergrund dieser Anschläge von Al-Qaida als terroristisch-islamistischem Netzwerk. Damit war für die Antideutschen aber vor allem eins gesetzt, die neuen Nazis sitzen im nahöstlichen Raum. Hunderttausende von Toten war die Bilanz der US-amerikanischen Kriege gegen Afghanistan und den Irak. Letzterer Krieg wurde mit kalkulierten Lügen vom Zaun gebrochen, so wurde eine Verbindung von Saddam Hussein mit Dschihadisten konstruiert, später von Seiten der CIA und des US-Außenministeriums nachgeschoben, dass der Despot des Irak Giftgas besitzen würde, was sich als glatte Kriegslüge entpuppte. Dennoch formulierten einige antideutsche Gruppen aus dem Umfeld der Berliner Publikation Bahamas, da seht ihr ein paar Cover dieser Zeitung, und die Zeitung hat in dieser Zeit tatsächlich auch noch eine bedeutendere Rolle gespielt als aktuell. Die Zeitschrift formulierte Sätze und Positionen wie jene Sätze, die ich im Folgenden mal zitieren möchte und die natürlich in Richtung antimilitaristische, internationalistische Linke gerichtet sind. Ich lese sie gerade mal vor, wir sehen die auch hier. Genau, ja, eins weiter. Genau, hier haben wir es. Also hier, warum in drei Teufelsnamen war man gegen den Krieg der Amerikaner und Briten zum Sturz des faschistischen Bartregimes? Und warum können die Fakten nicht dazu bewegen, wenigstens nach dem 9.4.2003, dem Tag der Befreiung Bagdads, endlich zu sagen, ja, man hat sich geirrt, also der Adressat ist die internationalistische Linke, man ist Anti-Amerikanismus und Anti-Imperialismus aufgesessen gegen besseres Wissen, aus dem einzigen Grund, weil man mitmachen wollte in einem Spiel ohne Grenzen, das in Wirklichkeit den Weltkrieg gegen die Juden meint. Ja? So der Duktus dieses Publikationsorgans. Neben den, wir gehen jetzt mal weiter, neben der Bahamas gab es auch andere Kräfte. Man hat immer ganz gerne gesprochen von den Hardcore-Antideutschen der Bahamas und auch von den Softcore-Antideutschen, die dann eher eine verdruckste Kriegsapologetik vom Stapel gelassen haben. Da muss man leider, Rüdiger, du hast es erwähnt, auch ein altehrwürdiges Zentrum des bundesrepublikanischen Internationalismus ansprechen, die Blätter des Informationszentrums Dritte Welt aus Freiburg im Breisgau, haben tatsächlich in dieser Zeit 2003 sich in ein Nonsensbekenntnis verstiegen, das da hieß, die USA wollen das partiell Richtige, aber aus den falschen Gründen und mit den falschen Mitteln. Das sagt eine Internationalismus-Zeitschrift, wir hören schon, die haben da bei Kremlitz ein bisschen abschreiben wollen. Und wenn man aber die Begründung der Redaktion liest, dann merkt man einiges. Also Kriegslügen der USA zum Kriegseintritt 2003 würden nicht weiter interessieren, denn wenn man sich dafür interessiert, sei man im Elend des Positivismus, in Klammer Adorno, verstrickt. Das Ganze sei das Unwahre und man müsse jetzt erkennen, hier es ziehen mit Blair und Bush Demokraten gegen einen Diktator ins Feld. Also, und das wäre, so weiter, die IZ3W-Redaktion, ein Zeichen, dies anzuerkennen, die Vorzüge der kritischen Vernunft würden eben jetzt auf Fakten verzichten, die Kriegslügen sozusagen, ja, und sich doch freuen, dass jetzt eben die Demokraten diesen Diktator gestürzt haben. In Beiträgen dieser Art, und die Redaktion war damals in dieser Zeit, sie ist leider immer noch sehr stark von antideutschen Gemeinplätzen geprägt, in Beiträgen dieser Art wird bis heute deutlich, wie man geradezu irrsinnig darum bemüht ist, das Denken in den traditionellen Kategorien des Antiimperialismus zu überwinden. Deutlich wird allerdings auch, dass die kritische Theorie von Adorno und Horkheimer und anderen zur Mode wurde. Eigentlich nur noch reine Spielmarken wurden die Begriffe von Adorno und Horkheimer. Man muss sich mit Adorno und Horkheimer, man muss mit den beiden nicht einverstanden sein. Horkheimer war im Übrigen ein großer Apologet des Vietnamkrieges, Adorno nicht so sehr. Aber die beiden im Grunde jetzt mit ihrer Kritik des Positivismus in Anschlag zu bringen, um sie nicht mehr für Kriegslügen zu interessieren, ist dann doch irgendwie eben nicht ein Vorzug kritischer Vernunft, sondern einfach nur albern und idiotisch. Zeigt aber, wie die Antideutschen vorgehen. Sie nehmen sich Begriffe der kritischen Theorie, um sich so ein bisschen zu schmücken mit kritischen Spielmarken. Dieser antideutsche Bellizismus hatte sicherlich seinen Scheitelpunkt 2003 erreicht. Von 1991 bis 2003, und hier seht ihr das auf der Folie, wurde immer entlang eines entkernten und ideologisch überwölbten Pseudo-Antifaschismus behauptet, gegen neue Nazis muss Krieg geführt werden. Ja, das ist sozusagen die Grundtendenz der antideutschen Ideologie. Wir gehen mal weiter. Im Zuge der Al-Aqsa-Intifada 2003 waren die Fronten für die Antideutschen noch mal klarer. Israel als selbsterklärter jüdischer Staat wird von Antisemiten angegriffen. Realitätspartikel wurden sozusagen aufgenommen, aber ideologisch verdichtet. In den letzten Jahren hat sich die Selbstbezeichnung antideutsch verflüchtigt. Solche Demos, wie ihr sie hier seht, gegen Antisemitismus und Faschismus, Solidarität mit Israel, sind rarer geworden. Und zwar eher auf der Straße. Nicht rarer geworden sind diese Bekundungen. Sie sind sozusagen vom Außerinstitutionellen, eher Außerparlamentarischen, in das Institutionelle und in das Parlamentarische hineingeraten. Und nicht zuletzt, das werden wir nachher sehen, über die antideutschen und wichtige Protagonisten selbst. Die Agenda hat sich sozusagen über diverse herrschende ideologische Kanäle recht erfolgreich in die Gesellschaft diffundiert. Für einen Großteil der Antideutschen war der klassische Linke das Objekt seiner Abarbeitung. Längst war man darin eingespielt, die Linke als antisemitisch, völkisch, nationalistisch und antiamerikanisch zu bezeichnen. In diesem Verdikt, besonders in Antiamerikanismus und Antisemitismus-Vorhaltungen, traf sich der gemeine Antideutsche mit dem Rechten, der mit Springers Welt und, sagen wir, Joachim Fest von der FAZ, auch anderen von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, den linken Antiimperialisten schon immer gerne zum neuen Nazi erklärte. Damit lag ein markanter Wechsel in der Bündnispolitik auf der Hand und konservative und offen antilinke Publizisten, Publizistinnen und Wortführer, Medien und politische Kräfte schienen einem Teil der Antideutschen akzeptabel zu sein. Henrik M. Broder und die Freiburger Initiative Sozialistisches Forum, die sich gern als Linkskommunisten bezeichnete, wohl Merz selbst bezeichnete, niemand, der sich mit dem Linkskommunismus auskennt, würde sie so bezeichnen. Aber diese beiden gemeinsam gegen angebliche linke Antisemiten, welch herrliche Querfront, daher auch dieser Begriff. Ein trauriges, jüngeres Beispiel und ein jüngster Höhepunkt dieser Entwicklung stellte der auch in größeren Zeitungen dezipierte Szenestreit um den Bahamas-Autor Thomas Maul dar, der die AfD am 9. Mai 2018 nach einer Rede des Fraktionsvorsitzenden Gauland anlässlich des 70-jährigen Bestehens des israelischen Staates als einzige Stimme der Restvernunft im Bundestag lobte. Aha. Mit der AfD also für Israel und gegen Antisemitismus. Genau dieser Teil der Antideutschen befleißigt sich auch einer sogenannten Islamkritik, der auch rassistische Invektiven nicht fremd sind. Nun haben einige Antideutsche durchaus Verständnis für die AfD, wenn diese Israel bedingungslos unterstützt. Und für die sogenannten patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, wir erinnern uns, Pegida, wenn sich hier eine Islamkritik artikuliert. Auch auf Pegida-Demonstrationen im Übrigen wurde zuweilen die Israel-Fahne geschwenkt. So wähnte man sich doch im gleichen Kampf im Sinne des sogenannten Antideutschen eben gegen die muslimische und arabische Bedrohung. Der Sommer der Migration 2015 stellt für einen Teil des vormalig antideutschen Milieus einen Kairos dar. Der Zeitmoment forderte eine Entscheidung, sie fiel zugunsten des Staates aus. Aus traditionell israelfeindlich eingestellten Ländern, so beschwor man, rückten nun antisemitische Migranten auf Deutschland zu. Diesem Ausnahmezustand war in den Augen der ideologisch aufgerüsteten ehemaligen Linken nur mittels Flüchtlingsabwehr als praktischem Antisemitismus zu begegnen. Der Betrug der Antideutschen, und das zielt jetzt tatsächlich am stärksten auf das sogenannte Milieu rund um die Bahamas, der Betrug der Antideutschen ratifiziert sich nicht zuletzt in dieser rabiat deutsch-souveränistischen Selbstpositionierung. Es ging da auch immer um den Antisemitismus der anderen, den muslimischen Antisemitismus, den islamisierten Antisemitismus und so weiter und so fort. Nun mag man angesichts der Bahamas tatsächlich abwinken, doch diese schrille Berliner Zeitschrift muss auch als Durchlauferhitzer angesehen werden für eine ganze Menge von Publizisten und Wissenschaftlern, die einen individualistisch bestimmten Marsch durch die Institutionen im Kleinen vorgenommen haben, der es immerhin auf lange Sicht vermag, antideutsche oder besser antilinke Allgemeinplätze im publizistischen, wissenschaftlichen und pädagogischen Feld zu verankern. Ein paar Namen seien genannt: Stefan Kriegert, Matthias Künzel, Samuel Salzborn, Jan Gerber sind nur eine dieser Namen. Hier haben wir Stefan Kriegert, Samuel Salzborn, hier ein Buch von Jan Gerber. Beispielhaft herausheben möchte ich nun gerade mal Stefan Kriegert aus Österreich, langjähriger Bahamas- und Jungle World-Autor. Die Jungle World aus Berlin spielt eben auch eine sehr entscheidende Rolle für die Konstitution eines Pop-antideutschen Milieus, das auch immer so ein bisschen auf Hipness setzt und sehr viele junge Leute erreichen konnte. Stefan Kriegert war Promotionsstipendiat der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Er ist Stop-the-Bomb-Aktivist, passt gerade zu dem Iran-Fall. Seine akademische Karriere lief über die Uni Wien, das Zentrum für jüdische Studien der Universität Graz, die Justus-Liebig-Universität Gießen. Er hatte eine Gastprofessur für Israel-Studien am Moses-Mendelssohn-Zentrum für europäisch-jüdische Studien an der Universität Potsdam inne, beim Zentrum jüdische Studien Berlin-Brandenburg. War dann Research and Teaching Fellow an der Hebräischen Universität Jerusalem. Ab 2017 war er Permanent Fellow am Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch-jüdische Studien in Potsdam und Research Fellow am Herzl Institut für die Studies of Zionism and History of University of Haifa. 2019 Dozent für Politikwissenschaft an der Universität der Bundeswehr München, ab Oktober 2019 Dozent für Politikwissenschaft an der Universität Passau und jüngst hatte er einen vielbeachteten Auftritt als Antisemitismus-Experte für eine Doku zu linkem Antisemitismus im Öffentlich-Rechtlichen. Wir machen weiter. Ging es, und ich möchte es jetzt so ein bisschen verdichten, weil es geht ja nicht um einzelne Personen, ging es den Marschierern durch die Institutionen in den 70er Jahren, vielleicht können sich einige von euch noch erinnern, ja, Aufbruch 68, um eine Verbreitung linker, tendenziell auf Gleichheit abstellender Inhalte in Universitäten, Schulen und Sozialarbeit, so wirken die antideutschen Interventionen auf diesen Feldern als Kampfansage an soziale Gleichheitsvorstellungen, Antirassismus und die Linke allgemein. Der Antisemitismusvorwurf an die Opposition von links ist hierbei das beliebteste Disziplinierungs- und Skandalmittel. Er trat prominent, nicht umsonst gekoppelt mit der Behauptung auf, in ihrer Haltung zu Israel zeige sich eine angebliche Koalitionsunfähigkeit der Partei Die Linke. Die wurde tatsächlich regelrecht vor sich hergetrieben, hat sich auch ganz gerne treiben lassen, muss man sagen. Der ehemalige Bahamas-Autor Samuel Salzborn und der Jungle World-Autor Sebastian Vogt lancierten einen demagogischen, wissenschaftlich unhaltbaren, aber umso öffentlichkeitswirksamen Artikel, in dem ein angeblich hegemonial werdender Antisemitismus bei der Partei Die Linke diagnostiziert wurde. Der Beitrag wurde in der Frankfurter Rundschau in Teilen vorab gedruckt, sorgte über eine aufregende Debatte und führte sogar dazu, dass im Bundestag eine Aktuelle Stunde zum Antisemitismus der Partei Die Linke abgehalten wurde. Samuel Salzborn, der von 2012 bis 2017 Professor für Grundlagen der Sozialwissenschaft an der Georg-August-Universität Göttingen war, formulierte in einem anderen Kontext, Zitat: Die linken Organisationen, die heute Antisemitismus und Israelhass verbreiten, verfolgen nach wie vor das völkische Weltbild des Antiimperialismus, das von ethnisch-kulturellen Homogenitätsvorstellungen geprägt ist. Als Glaube an ethnische Kollektive, die nur in ihrer völkischen Homogenität und als einheitliche Kultur wahrgenommen werden und nicht in ihren Widersprüchen und Abweichungen. Der Antiimperialismus, der sich primär gegen Amerika und Israel richtet, stellt die Rahmenideologie dar, deren integraler Bestandteil der Antisemitismus vor allem in Form des Antizionismus ist. Der anti-israelische Antizionismus im Gewand antiimperialistischer Ressentiments fungiert dabei zusammen mit dem Anti-Amerikanismus als zentrales ideologisches Element des Linksextremismus. Puh. Ja. Okay. Das liest sich für einen Unkundigen oder einen Staatsschützer recht flott, allein welche linken Organisationen, welche Verkörperungen dieses sogenannten Linksextremismus oder auch des hier skizzierten Antiimperialismus sind eigentlich gemeint. Er kommt völlig ohne Namen und einer richtigen Analyse aus. In den haltlosen Antisemitismusvorwürfen gegen die Linke besteht der weitere wichtige Aspekt des Wirkens der Antideutschen in allen Schattierungen. Sie sind sich darin einig, mit anti-links eingestellten Historikern wie Wolfgang Krauswar und Götz Ali, oftmals Renegaten der Linken. Wir kommen zur letzten Folie. Die Antideutschen. Rufen sich teilweise auf verschiedene Theorien, haben auch einige Schlüsseltexte vorzuweisen, die durchaus nicht nur in einem linksakademischen Milieu rezipiert werden, sondern die sehr, sehr weitgehend als Standardliteratur zu Antisemitismus sogar verhandelt werden. Ein Schlüsseltext zur Denunziation der antiimperialistischen Linken als antisemitisch stammt von einem Publizisten aus Freiburg. Freiburg ist noch nicht mehr aus Freiburg, ja, Freiburg ist ein kleiner Ort neben Wien und Berlin, wo es so ein paar, man könnte sagen, Think Tanks vielleicht gibt. Ja, in Anführungszeichen. Es ist Thomas Hauri, der hat in den frühen 90er Jahren einen Text geschrieben, Logik des bundesrepublikanischen Antiimperialismus, und er unterstellt dem Antiimperialismus, dass dieser strukturell antisemitisch sei. Dieses Verdikt hat sich mittlerweile zu einem unüberprüften Vorurteil entwickelt, verspricht es den einen die politisch korrekte moralische Haltung, sie ist es den anderen ein interessegeleitetes Geschäft. Menschenrechtliche Positionen, die sich für das Schicksal der Palästinenserinnen und Palästinenser einsetzen oder aus einem Internationalismus oder Antiimperialismus sich speisende Kritik an Israels Besatzungspolitik wird eben flugs zum Antisemitismus erklärt. Mit Mena Watch, einer Ende 2011 in Wien ins Leben gerufenen pro-israelischen und antipalästinensischen Medienbeobachtungsstelle, oder den sogenannten Ruhrbaronen, einem einflussreichen rechtsliberalen Blog, finden sich die passenden, die diversen Internetgemeinden bedienten Plattformen. denen keine Anklage zu konstruiert erscheint, kein Antisemitismusvorwurf zu abwegig, um in diesen ideologischen Filterblasen und Echokammern israelische Politik für sakrosankt zu erklären. Sie arbeiten dabei auch als relativ geschickt auftretende Lobbygruppen und halten engen Kontakt zur Politik. Bei der Documenta konnte man das beobachten. Ein wichtiger Protagonist ist hier der Publizist und Buchhändler Alexander Feuerherd, der seit 2006 seinen Blog Lisas Welt unterhält und neben Fußballthemen vor allem pro-israelische Kommentare zum Nahostkonflikt abgibt. Er schreibt für die Jüdische Allgemeine, den Tagesspiegel und gehört zu den regelmäßigen Beiträgern für Henrik M. Broders rechten Blog Achse des Guten. Außerdem war er bis zum Ukraine-Krieg polemisch zuspitzender Autor zu Israel und Nahostfragen für Konkret. Darin erklärte er in seinen Texten beispielsweise, dass BDS, also die Boykottkampagne gegen Israel, eine antisemitische Kampagne sei. Sie sei nicht nur gegen die israelische Besatzung gerichtet, sondern sie, Zitat, artikuliere das, was früher Kaufnicht beim Juden hieß. Heute wäre es zu der Parole kauft nicht beim Judenstaat mutiert. Gut, damit steht er ja nicht alleine. Das ist Teil der obersten Staatsräson. Der sogenannte Bundesbeauftragte für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus, Felix Klein, vergreift sich in ähnlicher Weise regelmäßig in den Kategorien, wenn er Antisemiten ausmachen will. Seit dem 7. Oktober, dem Ausbruch von bewaffneten Hamas-Einheiten aus Gaza und den sich anschließenden Massakern an israelischen Zivilistinnen und Zivilisten, ist die große Medien- und Politikkoalition noch lauter geworden, die mit einer für jede Willkür offenen Schablone von Antisemitismus hantiert. Der in diesen Diskussionen allgegenwärtige Irrationalismus resultiert daraus, dass mittels Moral Interessen überdeckt werden. Moral, besonders die Moral der guten, geläuterten Deutschen, steht gegen kritische Begriffe, die einem beständigen Verdacht ausgesetzt werden. Wer von einem Genozid an den Palästinensern aktuell in Gaza warnt, will damit in den Augen der Staatsräson nur Israel dämonisieren. Und nach jüngsten politisch interessierten Antisemitismusdefinitionen stellt dies, also Dämonisierung, eine Art israelbezogenen Antisemitismus dar. Eine solche Haltung findet sich mittlerweile in diversen Videos. Geht von AfD und CDU bis zu vornehmlich grünen Stimmen und auch Teile eines alternativen, dennoch habituell um Anpassung bemühten Milieus ist davon erfasst. Denkfaulheit, das Bedürfnis nach korrekter Schuldbearbeitung, die natürlich so korrekt nicht ist, sondern eigentlich eine Schuldentlastung ist. Die antisemitische Identifizierung der Juden mit Israel und einer Identifizierung von Kritikern Israel mit Antisemitismus fällt eben hier mit der Staatsräson Deutschlands zusammen. Die Antideutschen mögen als Antideutsche, dieser Begriff, als Antideutsche verschwunden sein. Bereits als Szene waren sie Mainstream im sektenhaften Band. Wie ich bereits in einem Sammelband zu den Antideutschen von 2004, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe mich viel zu lange mit diesem Käse auseinandergesetzt, wie ich bereits damals 2004 formulierte, mittlerweile muss man sagen, sind sie Fleisch vom Fleische deutscher Staatsräson, sie waren vielleicht sogar ihre Avantgarde. Sie sind also kein überwundenes Nischenphänomen, sondern den Antideutschen kondensiert ein aktueller Ausdruck des Elends der deutschen Zustände. Dieses Elend besteht in militaristischem Denken, prowestlichem Konformismus, Verachtung der linken Geschichte des Internationalismus und Antiimperialismus. Und es bedient aus mannigfaltigen Gründen die offizielle deutsche Staatsräson, Israel bedingungslos zu unterstützen. Kritisch ist daran nichts. Eine, wenn man so will, antideutsche Position im emphatischen und kritischen Sinne von Unangepasstheit, Nonkonformismus, Antimilitarismus, vielleicht sogar Antistaatlichkeit, kann in dieser Haltung freilich nicht ausgemacht werden. Soweit mein Schlusswort.
In O-Ton-Playback bei Radio Dreieckland hörtet ihr Geschichte und Wirkung der Antideutschen. Ein Vortrag von Gerhard Hahnloser vom 14. April 2024. Er fand statt in der Lunte in Berlin und wurde unterstützt von der VVN VDA Berlin.